Thomas Schmidinger, die Zeit titelte kürzlich die letzten Tage in Rojava, wer auch immer sich Sieger nenne, die KurdInnen hätten bereits verloren. Sehen Sie das auch so?
Die letzten Tage sind noch nicht ganz eingeläutet, aber es ist definitiv so, dass der Einmarsch der Türkei die Kurden gezwungen hat, sich mit dem Regime und Russland zu arrangieren. Als Folge des Abzugs der US-Truppen bzw. der Konzentration der US-Truppen auf die Ölquellen, wo ja weiterhin amerikanische Truppen stationiert sind. Das heißt, die Selbstverwaltung ist damit massiv unter Druck gekommen in einem Gebiet, nämlich das, das von der Türkei besetzt worden ist, zwischen Serikaniye, Arabisch Ras Alain und Tal Abyad, ist es zu einer Massenflucht gekommen, wo ungefähr 200.000 Zivilisten vertrieben worden sind. Aber im verbliebenen Gebiet gibt es weiterhin die zivilen politischen Strukturen der Selbstverwaltung, wenn auch die militärische Kontrolle über Teile dieses Gebietes nun mit der syrischen Armee und der russischen Armee geteilt wird. Das heißt, ganz zu Ende ist das mit der Selbstverwaltung nicht, aber klar ist, dass es zu irgendeiner Form von Einigung mit dem Regime in Damaskus kommen muss, wenn zumindest Teile der Autonomie bewahrt werden können sollen. Das Problem ist irgendwo, dass natürlich im Moment das Regime nicht stark genug ist, dieses ganze Territorium wieder völlig unter Kontrolle von Damaskus zu stellen, gleichzeitig aber mittelfristig auch diese Gebiete wieder völlig kontrollieren will. Das heißt, es ist eine Scheibchentaktik zu erwarten, dass man immer das Regime die Möglichkeit hat, die Autonomie einzuschränken, dass diese Möglichkeit wahrnehmen wird.
Sie haben es eben gesagt, nach dem teilweisen Abzug der US-Truppen und der Invasion der Türkei im Oktober schrumpft das autonome Gebiet unaufhaltsam zusammen. Es machen sich andere Kräfte breit, die Türkei, das Assad-Regime, Russland, die Dschihadisten, der Islamische Staat IS. In welchem dieser Kräfte sehen Sie denn die größte Gefahr für Rojava im Assad-Regime?
Naja, die Gefahr besteht einfach, dass de facto die Invasion der Türkei, die von allen Zivilisten dort für das größte Übel gehalten wird, aufgrund auch der dschihadistischen Verbündeten, die die Türkei damit ins Land gebracht hat, die Selbstverwaltung zwingt, sich mit Kräften auszusöhnen, wenn nicht zu verbünden, die natürlich nicht weniger totalitär sind. Das heißt, es ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera für die Kurden, aber es war immer klar, bevor wir das Risiko eingehen, einer türkisch-dschihadistischen Besatzung zu unterliegen, unterstellen wir uns lieber der syrischen Armee.
Rojava, die Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien, hat ja ein sehr egalitäres politisches System. Sie haben es bereits gesagt, es ist multiethnisch und religiös. Mhm. Sämtliche Kommunen haben 2 Co-Vorsitzende, einen Mann und eine Frau. Die Entscheidungsstrukturen sind stark föderalistisch. Denken Sie, dieses Rätesystem ist in der aktuellen Bedrohungslage eher hilfreich oder eher hinderlich?
Sagen wir so, die entscheidenden militärisch wichtigen Fragen sind in der Vergangenheit nicht von diesem Rätesystem beschlossen worden, sondern relativ zentralistisch von den syrischen demokratischen Kräften bzw. der YPG, also den Militäreinheiten der Selbstverwaltung. Die Militäreinheiten waren nie basisdemokratisch organisiert, weil das einfach aus der militärischen Logik widerspricht, sondern das, dieses Rätesystem organisiert hat, war das Alltagsleben, die zivile Verwaltung der Gemeinden, der Kommunen, der Städte. Insofern war eine relativ hohe Disziplin auch immer bei den militärischen Kräften vorhanden, die jetzt definitiv hilfreich war, weil Entscheidungen, die getroffen worden sind, auch durchgezogen worden sind. Die Zivilverwaltung ist aber tatsächlich relativ föderal und das führt natürlich manchmal zu längeren Entscheidungswegen. Nur auf die militärische Entwicklung hat das eben relativ wenig Auswirkungen.
Die Türkei hat ja den Angriff damit begründet, sie wolle gegen die kurdischen Terroristen vorgehen und im Nordosten eine sogenannte Pufferzone einrichten, wo sie auch syrische Geflüchtete ansiedeln könne. Internationalen Widerstand gibt es kaum. Die USA halten sich raus, Europa hat die Angriffe verurteilt, passiert ist aber nichts. Sehen Sie denn irgendwelche Lichtblicke im Moment?
Also absurd, das jetzt klingt, aber der einzige Lichtblick, den es tatsächlich in den letzten 2 Monaten gegeben hat, war Russland, das als Mediator hier aufgetreten ist und das zumindest verhindert hat, dass weitere Territorien von der Türkei besetzt worden sind. Russland hat aber seine eigene Agenda in Syrien und ist der wichtigste Verbündete des Regimes. Der Abzug oder Teilabzug der Amerikaner hat gewissermaßen ein politisches Vakuum entstehen lassen, das von Russland gefüllt worden ist. Die Europäische Union hat sich als handlungsunfähig erwiesen. Es ist ja sogar bei der Verurteilung des drohenden Einmarsches noch vor der tatsächlichen militärischen Operation einem einzigen Staat, nämlich Ungarn, gelungen, diese Verurteilung so lange hinauszuzögern, bis die Türkei tatsächlich einmarschiert ist. Das heißt, die Europäische Union ist hier de facto handlungsunfähig. Eine gewisse Hoffnung wird nach Frankreich gesetzt, das sich relativ pro-kurdisch positioniert hat und ja auch mit kleineren Truppenkontingenten vor Ort auch noch präsent ist. Aber die Europäische Union als solche ist leider draußen und der ökonomisch und politisch stärkere europäische Staat, nämlich Deutschland, hat sich leider relativ stark pro-türkisch positioniert.
Nahezu alle ausländischen Mitarbeitenden der Hilfsorganisation haben Rojava verlassen. JournalistInnen sind auch kaum mehr vor Ort. Wie kommen Sie zu Informationen, zu aktuellen Informationen aus dem Gebiet?
Also ich war ja oft für meine Feldforschungen in der Region und habe von dem her relativ viel auch direkte Kontakte zu verschiedenen Personen in der Region, mit denen ich über WhatsApp oder Facebook in ständigem Austausch bin. Es ist aber auch nicht so, dass es überhaupt keine Journalisten mehr vor Ort gäbe. Und es gibt auch eine Gruppe von internationalen Freiwilligen, die sich im sogenannten Rojava Information Center zusammengeschlossen haben, die relativ regelmäßig Journalisten, aber auch andere Interessierte mit Informationen versorgen. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass die mediale Aufmerksamkeit in den letzten Wochen stark nachgelassen hat. Und eines der großen Probleme ist tatsächlich, dass viele internationale Hilfsorganisationen sich zurückgezogen haben und im Moment eigentlich nur mehr der kurdische Rote Halbmond und einige wenige andere NGOs, zum Beispiel auch die Schweizer NGO Medico International, also aus Deutschland und der Schweiz, noch präsent sind, aber im Moment natürlich mehr humanitäre Hilfe denn je nötig wäre.
Wenn Sie mit Ihren Freunden, Bekannten WhatsAppen, wie ist die Stimmung? Wie geht es Ihnen?
Besser als vor 1 oder 2 Monaten. Also ich habe schon verzweifeltere Messages aus der Region bekommen. Was jetzt zumindest passiert ist, seit Russland und die Regimearmee Teile der Grenze kontrollieren, ist, dass es zu einer gewissen Stabilisierung der Frontlinie gekommen ist und die Türkei nicht mehr wahllos alle möglichen Städte in der Region bombardiert oder mit Raketen beschießt. Es ist nicht wirklich so, dass es einen Waffenstillstand gäbe, wie er verkündigt worden ist. Also es wird weiterhin, vor allem in der Region um Tal Damar, vor einer Woche auch um Ain Issa gekämpft, aber im Großen und Ganzen ist das Alltagsleben in anderen Städten, die weiter weg sind von der Frontlinie, etwa in Kobani oder in Amude oder Derik, wieder normaler geworden, als es vor 2 Monaten war. Und insofern ist auch die Hoffnung aufgetaucht, dass sich die Situation, wie sie jetzt ist, etwas stabilisieren könnte. Bei denen, die aus Serikaniye zum Beispiel geflüchtet sind, ist die Situation aber natürlich weiterhin verzweifelt, weil diese Leute großteils in Flüchtlings- bzw. Vertriebenen-Camps jetzt untergebracht werden. In Zelten und auch im Norden Syriens wird es im Winter bitterkalt, schneit es, hat es Minusgrade. Das heißt, die Situation von den Vertriebenen ist natürlich verzweifelt.
Sie haben ganz zu Beginn erwähnt, dass eine Lösung des Konflikts nun darin bestehen könnte, dass die Region ein Abkommen oder ein Deal macht mit dem Assad-Regime. Können Sie abschätzen, was ein solches Abkommen beinhalten könnte?
Ja, es gibt die Gespräche, Aber bis jetzt gibt es nur ein Abkommen über eine militärische Einigung, also dass die syrische Armee an die Grenze zur Türkei und an wichtige Verkehrsknotenpunkte, Straßenverbindungen vorrücken kann. Das ist bisher primär mit leichten Waffen geschehen, also das ist eine eher symbolische, also eine wirklich militärisch entscheidende Präsenz. Politische Einigung gibt es bisher keine. Von Seiten der Kurden gibt es das Bemühen, möglichst viel Autonomie für das gesamte von den syrischen demokratischen Kräften verwaltete Gebiet in einem syrischen Gesamtstaat herauszuverhandeln. Was ich so höre von diesen Verhandlungen ist, dass es von Seiten Russlands eine Bereitschaft gibt, eine relativ schwache politische, aber starke kulturelle Autonomie für die kurdischen Kerngebiete zu verhandeln, aber nicht für die arabischen Gebiete, die derzeit von den syrischen demokratischen Kräften verwaltet werden, also nicht für Raqqa oder der Ressort. Da ist die russische Haltung, dass diese Gebiete dem Regime zurückgegeben werden müssen und unter direkte Verwaltung von Damaskus gestellt werden sollen. Von Seiten des Regimes gibt es weiterhin die Position, dass alle syrischen Territorien wieder direkt unter die Verwaltung der Regierung in Damaskus gestellt werden sollen. Allerdings ist das syrische Regime politisch und militärisch sehr stark abhängig von Russland und dem Iran. Also wenn Russland sich dafür die Kurden tatsächlich in die Bresche werfen würde, ist es durchaus möglich, dass dem Regime hier Zugeständnisse abgerungen werden könnten.
Wenn es aber dann nur eine kulturelle Autonomie wäre, dann wäre in dem Sinne das demokratisch-föderalistische politische System trotzdem am Ende.
Wenn es nur eine kulturelle Autonomie ist, definitiv. Jetzt sind wir allerdings noch nicht so weit und das kurdische Bemühen ist eben darum, auch eine politische Autonomie zu erhalten. Im Moment ist es immer noch so, dass selbst zum Beispiel der Grenzübergang zum Irak in Jamaika weiterhin ausschließlich von den Kurden kontrolliert wird und es Gebiete gibt, in denen auch das syrische Militär nicht präsent ist. Also noch haben die Kurden durchaus auch eine Verhandlungsmasse in der Hand. Und ich würde es nicht ausschließen, dass es auch gelingt, zumindest eine politische Teilautonomie zu verhandeln. Was klar ist, ist, dass im Moment das Regime in Damaskus den militärischen Konflikt weitgehend für sich entschieden hat und nicht mehr verschwinden wird. Das heißt, was auch immer man erreicht, wird man erreichen im Rahmen eines syrischen Staates, der über weite Strecken hinweg weiterhin autoritär von Assad regiert werden wird.